Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SMÜTECH, dem Podcast von Schulze IT-Schulung und Dienstleistungen. Im Web www.schulze-graben.de, Telefon 08232 50 31 303.
Mit starkem WLAN durch die Krise. Servus, Mahlzeit, habe die Ehre. Bei euch ist wieder mal der Jochel. Schön, dass ihr mir heute wieder ein Ohr leiht. Ja, jetzt haben wir eine ganze Weile nichts mehr voneinander gehört. Unser letzter Stand war ja eigentlich: die Netzbetreiber halten durch, auch in diesen schwierigen Zeiten. Und ja, seit unserer letzten Podcast-Episode sind jetzt doch schon wieder fast 4 Wochen vergangen. Und ich muss sagen, so ganz unwahr ist das nicht. Ja. Sie schlagen sich immer noch gut und wacker. Jetzt sehe ich schon die einen oder anderen von euch, die zeigen mit dem Finger auf mich und sagen: Weißt du überhaupt, wie oft ich in dieser Zeit mein LTE eingeschalten habe? Gott sei Dank, dass ich das habe. Ja, richtig. Aber größtenteils sind da gar nicht eure Netzbetreiber schuld. Denn wir haben ein Phänomen, das beobachte ich in, ja, verschiedenen WLAN-Installationen, vor allem in Innenstädten, schon seit geraumer Zeit, dass eben die WLAN-Bänder immer voller werden. Da haben wir auch schon mal in Ansätzen drüber gesprochen. Aber jetzt, da jeder zu Hause ist, spielt das auch plötzlich auf dem Land eine riesengroße Rolle. Das kann sich der ein oder andere gar nicht vorstellen und fragt sich berechtigterweise, warum ist das so? Und warum das so ist, ja, dass unsere heimischen drahtlosen Netzwerke dieser Tage auf dem Sofa und teilweise gar nicht so weit weg vom Router richtig bescheiden laufen und wie man vielleicht doch die ein oder andere Verbesserung erreichen kann, das möchte ich euch heute zeigen. BZW erklären. Also, wie funktioniert denn so ein WLAN-Netz überhaupt? Zuerst einmal haben wir eine bidirektionale Kommunikation. Das heißt, unser Router, also das weiße oder rote oder was auch immer wie farbige Kästchen, das eben bei uns irgendwo mit einem Kabel an der Wand hängt, das vermittelt die Daten, die es vom ISP, vom Internet Service Provider, Vodafone, Telekom, O2, 1&1, wie sie alle heißen, bekommt und gibt sie weiter in unsere Wohnung oder in unser Haus oder noch viel schlimmer, wie es bei mir ist, auf ein ganzes Grundstück. Und es ist normalerweise schon eine echte Herausforderung, denn Punkt 1 muss es ja diese Daten an, sagen wir jetzt mal, eine ganz normale kleine Familie 12 Endgeräte rausgeben und muss aber gleichzeitig diese Daten von 12 Endgeräten wieder zurückbekommen. Das bedeutet, was wir hier brauchen, sind nun ein paar verschiedene Komponenten. Zum ersten Mal brauchen wir natürlich das Signal an sich, aber dann geht es natürlich weiter. Wir brauchen auch sogenannte Zeitslots, das heißt ganz kleine Zeitfenster, in denen jedes Gerät, sei es nun der Router oder sei es nun das Endgerät, das Smartphone, das Tablet, das Laptop, senden darf. Der ein oder andere fängt jetzt vielleicht schon an mitzudenken und sagt: Ach so, und deswegen ist mein Internet immer so langsam oder deswegen bricht mein Internet so schnell ab. Richtig. Wir haben schon mal besprochen, 5 GHz Band ist da noch ein bisschen weniger voll, ist da noch ein bisschen unanfälliger. Das 2,4 GHz Band ist da extrem voll, ist da extrem anfällig. Okay, also Problem 1, Zeitslots. Wenn ich jetzt in meinem Zuhause, in meiner Wohnung, sagen wir jetzt mal 12 Endgeräte habe und ich wohne in einem 6-Parteien-Haus, dann heißt es, von den 6 Parteien werden 4, im schlimmsten Fall 6 Parteien in Reichweite meines WLANs sein. Also mich abgezogen, dann sind es noch 5 oder eben, wenn ich ganz viel Glück habe, 3. Das heißt, ich muss mir, da wir ja nur eine bestimmte Anzahl von Kanälen haben beim 2,4 GHz Band, sind das 13 Kanäle und beim 5 GHz Band sind es etwas mehr Kanäle. Hier hat man eine breitere, hier hat man eine höhere Kanalbandbreite. Je nach Endgerät und Router sind hier aber auch nur verschiedene Kanäle nutzbar. Ist alles ein bisschen kompliziert, braucht man aber für unsere Erklärung und auch für unsere Maßnahmen jetzt erstmal gar nicht so tief einsteigen. So, wir haben also jetzt, bleiben wir mal bei dem Beispiel 2,4 GHz Band, 13 Kanäle, die wir uns mit allen WLANs um uns herum teilen müssen. Jetzt sind aber die Probleme nicht nur unsere WLANs, die mit im Haus wohnen, sondern vielleicht auch das Nachbarhaus, von dem eine Seite direkt zu uns guckt und das vielleicht auch nur 10 Meter weg ist. Vielleicht leben wir in einem Innenhof, dann stehen da 2, 3 Häuser rundherum und dann wird das Ganze noch schwieriger, weil hier natürlich auch Fenster und Gebäude ganz wichtige Reflektoren sind. Das heißt, die werfen die Strahlung des WLANs dann irgendwo hin. Ihr seht schon, das alles ist richtig blöd schon zu normalen Zeiten. Jetzt in der Corona-Krise, wo jeder zu Hause ist, ist das Ganze noch viel schlimmer, denn jetzt wissen die WLAN-Router schlichtweg teilweise gar nicht mehr, wohin sollen wir überhaupt noch mit den Signalen. Ich nehme jetzt mal so ein WLAN-Netzwerk wie bei uns hier. Wir wohnen ja am gleichen Ort, wie unsere Firma sich befindet. Und das ist hier ein Dreifamilienhaus, das glücklicherweise noch auf demselben WLAN-Netz arbeitet. Ja, das ist einerseits ein Fluch, andererseits auch ein Segen. Warum? Ganz einfach, je mehr Endgeräte ich in einem Netz zusammenfasse, umso regulierter läuft die Verteilung der Zeitslots ab. Das ist der Vorteil, der Nachteil ist aber ganz klar, je mehr Geräte ich auf einen Router hänge, also in ein Netzwerk, umso mehr Geräte muss dieser Router auch zuverlässig und richtig einteilen. So, und das wird jetzt ganz schwierig, wenn wir eine relativ große Entfernung abzudecken haben. Denn dann gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Das ist einmal Wände aufbauen und Kabel ziehen. Die zweite Möglichkeit, also eigentlich die dritte Möglichkeit, von der ich aber nichts halte, wäre Powerline, also Internet per Stromleitung. Weil, um ehrlich zu sein, das ist noch viel unberechenbarer als WLAN. Und die eben zweite, da ich die dritte Möglichkeit einfach nicht in Betracht ziehe, sind WLAN-Repeater. Das bedeutet Verstärker. Wenn wir nun so einen Verstärker setzen, dann heißt es ja immer in den Werbesendungen und in den Anzeigen zum Beispiel, von den AVM-Fritz-Repeatern, gar kein Problem, ihr steckt das Ding ein, synchronisiert es mit eurer Fritzbox und alles ist perfekt. Hier gibt es von mir ein ganz klares und deutliches Nein, so ist es nicht. Ausrufezeichen. Denn je nach Umgebung und vor allem je nach Geräteszenario haben wir hier ganz, ganz, ganz unterschiedliche Dinge, auf die wir achten müssen. Ja, da gibt es jetzt Fachfirmen wie uns, die sich darauf spezialisiert haben, hier auch Messverfahren zu entwickeln. Aber man kann sich auch als ganz normaler Anwender schon relativ viel, ich sage jetzt mal, Infos holen aus seinen Geräten und dann entsprechend handeln. Punkt 1, was ist die beste Möglichkeit, Internet dahin zu bekommen, wo ich es will, jetzt in der Corona-Krise? Ganz klar, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt ein tolles LAN-Kabel, am besten Cat7, die schaffen auch bis zu einem Gigabit. Bohrt euch die Wände auf und zieht das durch. Ich bin kein Freund, weil es eine Riesensauerei ist von dieser Arbeit, aber es ist die beste Lösung im Moment. Weil ihr habt definitiv ein starkes Signal vom Router dahin, wo ihr es braucht. Wenn es nun weitergeht und man überlegt sich, also ist eine Mietwohnung oder boah, ist eine Riesensauerei oder so toll bin ich einfach nicht mit dem Bohren, dann liegt die Überlegung nahe, was tun wir dann? Nun, dann bleibt es bei WLAN-Repeatern und das muss gar nicht die schlechteste Wahl sein. Für die meisten Menschen stellt sich immer die Frage, wann brauche ich denn überhaupt einen WLAN-Repeater? Jetzt gibt es ganz viele, die sagen, je mehr du hast, umso besser ist es. Das stimmt nicht. Denn wenn ich mehr Sender habe, die sich gegenseitig auch beeinflussen, die sich auch gegenseitig stören, dann bedeutet es unter anderem auch, dass mein Datendurchsatz, also meine umsetzbare Leistung oder ganz einfach gesagt meine Internetgeschwindigkeit leidet. Das bedeutet also, wann brauche ich einen Repeater? Ich denke, man kann diese Frage nicht ganz pauschal beantworten, aber man kann einen Richtwert geben. Ab dem Moment, wo ich definitiv mit meinem iPhone oder Android, was auch immer ich für ein Smartphone habe, sehe, okay, ich bin an einem Ort, wo ich mich relativ oft aufhalte und mein Signal schwankt zwischen 1 und 2 Strichen. Wenn das der Fall ist, dann weiß ich definitiv, okay, hier muss ein Repeater her. Das ist gar keine Frage. Wenn ich jetzt ein relativ ausgelastetes Frequenzband, das heißt eine sehr aktive WLAN-Nachbarschaft habe, und die habe ich eigentlich immer, wenn ich nicht gerade auf einer Einöde wohne, wo 3 Kilometer rundherum kein Haus steht, dann kann durchaus der Einsatz eines Repeaters auch Sinn machen, wenn ich dauerhaft nur 2 Striche WLAN an stark frequentierten Orten habe. So, jetzt kommt der Punkt, wie installiere ich so einen Repeater richtig? Die Firma AVM, mit der wir auch sehr gerne arbeiten, bietet ja inzwischen Mesh-Systeme. Das mag im Einzelfall gut funktionieren, ist für mich nicht die erste Wahl. Die Repeater ja, aber nicht die Installationsart. Denn was tut so ein Mesh? In der Praxis soll so ein WLAN-Mesh eigentlich ein lückenloses Netzwerk im ganzen Haus verteilen. So wird das angepriesen und so wird es auch verkauft. In der Praxis wird das nie passieren, weil dafür müsste die Technologie des Mesh viel zu viele Dinge können, die sie gar nicht können kann. Sie müsste nämlich durch Mauern sehen können. Das bedeutet, sie müsste checken, okay, ist hier Stahlbeton verbaut, ist wie viel Entfernung liegt tatsächlich zwischen Router und WLAN-Repeater und müsste natürlich das Ganze dann auch mit dem Signal abgleichen können. Es gibt Geräte, die können sowas. Ja, da reden wir dann von Cisco oder Siemens Access Points, die beherrschen das. Ja. Da reden wir von Anverschaffungskosten bei einem Gerät von 300 bis 600 €. Das ist natürlich für den Privatmann erstmal vollkommen uninteressant, ganz klar. So ein Fritz-Repeater, auch hier rate ich grundsätzlich nur zu den großen, zu den 1750E. Die lassen sich problemlos mit jeder Fritzbox, die auch das 5 GHz Band beherrscht, koppeln. Warum sollte es gerade so ein Repeater sein? Gibt ja auch ganz tolle billige von AVM, zum Beispiel die N450. Die bringen aber gar nichts. Warum? Weil sie nur das 2,4 GHz Band beherrschen. So, meine Frau kommt gerade nebenher, der wünscht mir einen guten Appetit. Diese Repeater sind im Endeffekt wieder nur...
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe.
Siri darf auch mitreden. Diese Repeater sind im Endeffekt nie stark genug, um wirklich mehrere Endgeräte und dann vielleicht auch noch über Distanz mit Signal und vor allem mit brauchbarem Signal zu versorgen. Also, wir haben jetzt gesprochen, 5 GHz Repeater an eine 5 GHz Fritzbox oder einen Speedport oder was auch immer wir für einen Router haben. Niemals per Mesh koppeln. Das heißt, nicht einfach die beiden Taster drücken und die Geräte verbinden. Wird uns am Ende nicht glücklich machen. Sondern loggt euch auf der Oberfläche eures Repeaters ein. Bei der Fritz-Repeater-Reihe ist die Adresse immer fritz.repeater, die ihr im Browser eingeben müsst. Ganz wichtig, verbindet euch vorher per WLAN oder per LAN-Kabel mit dem Fritz-Repeater. Wenn ihr euch per WLAN verbinden wollt, das ist auch sehr, sehr blindengerecht gehalten, das Ganze. Sucht euch das Netzwerk mit der SSID fritz.repeater. Wenn ihr keines findet, aber wisst, okay, der ist angesteckt und in Reichweite, dann bitte einmal resetten. Hier könnt ihr einfach 21 bis, also ich zähle immer von 21 bis 42 und halte den Reset-Knopf, das ist die einzige Taste auf der Vorderseite gedrückt. So kann man das auch als Blinder wunderbar resetten. Und sobald dann Fritz.repeater angezeigt wird, könnt ihr die Geräte aufrufen. Wir gehen also auf Fritz.repeater, werden dann genötigt, ein Kennwort zu setzen. Das müssen wir auch machen. Können dann den Assistenten durchlaufen und der zeigt uns irgendwann an, welche Netzwerke er gefunden hat. Und zwar im 2,4 und im 5 GHz Band. Hier wählt bitte euren Router aus. Nur im 5 GHz Band. Das 2,4 GHz Band interessiert uns erstmal überhaupt nicht. Wenn ihr euren Router ausgewählt habt, klickt ihr auf Weiter. Im nächsten Step gebt ihr dann eure Verschlüsselung ein, also euer Netzwerkschlüssel. Klickt dann wieder auf Weiter. Den Punkt Verbindungsoptionen könnt ihr einmal komplett ignorieren, denn wir haben nur ein Frequenzband ausgewählt. Somit ist das Problem gelöst. Wenn wir jetzt auf Fertigstellen gehen, dann wird das Ganze übernommen und euer Repeater ist verbunden. Das seht ihr dann auch daran, dass das Netzwerk Fritz Repeater verschwunden ist und ihr per WLAN wieder mit eurem Netzwerk verbunden seid. Jetzt ist wichtig, wenn der Repeater einmal verbunden ist und wirklich nur über das 5 GHz Band, wo stecke ich ihn ein? Am besten so weit weg wie möglich vom Router. Ich sage immer, wenn ihr eine 75 Quadratmeter Wohnung habt, dann braucht ihr im besten Fall gar keinen Repeater. Ja, weil im Endeffekt, wenn euer Router ein bisschen gut positioniert ist in der Mitte von der Wohnung, dann werdet ihr überall vernünftiges Netz haben. Wenn es nun aber so ist, wie es eben manchmal ist, der Router steht vielleicht ein bisschen ungünstig, muss sehr bodennah montiert werden, ist vielleicht im hintersten Zimmer, weil eben nur da der Telefonanschluss ist und auf der ganz anderen Seite von der Wohnung, da sitzt man immer und da habe ich nur ein oder zwei Strichler. Dann sollte im Endeffekt, die Empfehlung der Experten ist immer, der Repeater auf halber Strecke installiert werden. Das ist eine Empfehlung, die kann man geben, muss man aber nicht. Ich persönlich sage immer, probiert's aus. Guckt, wo kriegt der Repeater noch guten Empfang. Das heißt, ladet euch eine Speedtest-App runter. Wenn man eingibt in App Store oder Google Play Speedtest, dann bekommt man eigentlich ziemlich gute Resultate. Ladet euch so eine App runter und probiert's aus. Wo steckt ihr den Repeater ein? So, wenn ihr den Repeater einsteckt, dann muss die Geschwindigkeit bei der Messung, nachdem, das dauert immer so 2-3 Minuten, nachdem der Repeater dann richtig hochgefahren ist, dann muss die Messung definitiv eine höhere Geschwindigkeit ausgeben am gleichen Standort als das, was ihr vorher ohne Repeater gemessen habt. Das ist Fakt. Und solange das ist, ist alles gut und ihr relativ weit von eurem Router weg seid. Wenn ihr jetzt ein ganzes Haus zu versorgen habt, dann wird die Sache schon schwieriger. Natürlich kann man solche Netzwerke mit 3, 4, 5, 6 Repeatern aufbauen. Allerdings muss man hier wirklich sehr sparsam und, ich sag mal, mit Gefühl vorgehen. Denn die Repeater müssen nicht unbedingt dahin, wo möglichst viele Endgeräte sind, sondern vor allem müssen die Repeater dahin, wo sie günstig positioniert sind. Und solche Positionen, die können sich ändern. Ich habe das heute noch bei uns im Haus, dass manchmal Repeater umziehen, weil wir eigentlich festgestellt haben, Mensch, da hat sich wieder ein Möbelstück verschoben oder sonstiges. Und dann kann es eben wirklich passieren, dass so ein Repeater auch wieder einen anderen Platz braucht. Das bedeutet also, gerade wenn wir jetzt Häuser haben, wo wir eben sehr große Distanzen überbrücken müssen, bitte immer darauf achten, nur übers 5 GHz Band verbinden, nicht zu nahe zusammenrücken und notfalls Repeaterbrücken bauen. Ja, das funktioniert und das funktioniert mit den Fritz-Repeatern gar nicht schlecht. Ich hatte solche Fälle schon. Kunde hat den DSL-Router im Keller und da kommt er auch nicht weg. LAN-Kabel möchte aber eigentlich nicht legen. Leerrohre sind keine vorhanden. Also was machen wir? Wir bauen Repeaterbrücken. Das bedeutet, zum Beispiel im Erdgeschoss wird ein Repeater an eine zentrale Stelle gesetzt und an diesem Repeater werden alle anderen, wie der erste Repeater auch, an den Router über das 5 GHz Band angebunden und das Ganze funktioniert relativ gut. Jetzt kommt noch so eine Gretchenfrage, die ich abschließend einwerfen möchte. Wo macht ein Repeater wirklich Sinn? In welchen Anwendungsszenarien? Wenn ich eine 3000er Leitung irgendwo auf dem Land habe, das heißt 3 Megabit im Downstream, dann muss ich mir stark überlegen, ob ich da mit einem Repeater wirklich was gewinnen kann. Denn auch bei so einer 3000er Leitung werde ich immer ein bisschen Geschwindigkeit unterwegs verlieren. Das liegt einfach in der Tatsache, dass ich ein Signal verstärke. Dadurch, dass ich es repeate, also wiederhole, muss ich immer mit einem gewissen Schwund rechnen. Wenn ich jetzt eine 16.000er Leitung habe, wie es ganz viel verbreitet ist, dann kann so ein Repeater schon Sinn machen, aber auch hier muss man tatsächlich sehen, okay, da brauche ich dann wirklich eine große Fläche, die ich abdecken muss. Oder eben einen ganz speziellen Fall, wie ich zum Beispiel mal bei Kunden in einer sehr kleinen Wohnung hatte, wo Endgeräte angebunden werden mussten, die über kein WLAN-Modul verfügen, sondern nur über LAN. Aber hier haben wir dann wieder ganz andere Anwendungsfälle und auch ganz andere Konfigurationsnotwendigkeiten. Das bedeutet also am Ende, ihr habt schon, denke ich, mitbekommen, man muss sich erstmal überlegen, was habe ich und was brauche ich? Wenn ich jetzt eine 50er Leitung habe, die auch meistens ja schon einen 10er Upload hat, dann wird es durchaus sinnvoll, mit Repeatern zu arbeiten. Weil hier habe ich meistens ein, zwei, vielleicht sogar drei Fernseher im Haus, gucke viel Video über Smartphone und dann muss man sich wirklich überlegen, ja, was kann ich mit Repeatern verbessern? Bei den ganz großen Kabelleitungen, die eben nicht in einer 20 Quadratmeter Wohnung enden, also sprich 200er oder jetzt auch bei der Telekom 250er Leitungen, da werde ich um eine gute und vernünftige Repeater-Vernetzung nicht drumherum kommen. Wenn ihr jetzt sagt, Jockel, das ist ja alles furchtbar interessant, aber ich selber kriege das gar nicht hin, dann wendet euch gerne vertrauensvoll an uns. Wir erstellen euch solche Netzwerke, wir führen sie aus, wir bauen sie auf und warten sie auch, wenn irgendwo mal ein Problem auftritt. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich bedanke mich und sage Servus, kommt mir noch gut durch die Corona-Zeit, bleibt alle gesund. Servus für Gott, sagt euer Jockel.
Das war eine neue Folge von SMÜTECH, dem Podcast von Schulze IT-Schulung und Dienstleistungen. Im Web www.schulze-graben.de, Telefon 08232 5031303.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.